Wow. Verpass es nicht, Gemeinschaft zu leben, nicht nur in einem Gottesdienst, sondern unter der Woche sich auszutauschen, das Herz des anderen zu spüren, selber eigene Themen weitergeben zu können im vertrauten Rahmen. Das ist so wichtig für unser Leben als Nachfolger von Jesus. Wir starten schon in die zweite Woche unserer Gebetswoche, 21 Tage Gebet und Fasten. Einige von uns sind mittendrin im Fasten, einige haben schon, einige werden noch. Auf jeden Fall, wir haben so mit circa 50 Personen, könnt ihr euch das vorstellen, morgens um 6 Uhr hier Tag für Tag gestartet und es hat uns schon richtig ermutigt und ich bin gespannt, was Gott noch unter uns tun möchte. Und wir wissen auch, nicht jedem ist es möglich, am Morgen so früh hier zu sein. Vielleicht musst du beruflich früher anfangen, musst die Kinder fertig machen, deswegen beten wir in der kommenden Woche abends um 19.30 Uhr. Herzliche Einladung, dabei zu sein bei unseren Push-Gebetstagen hier bei uns in der Chapel. Ich weiß nicht, wer schon die ganze Predigtserie mitbekommen hat. Ich möchte einfach mal so ein bisschen noch mal einen Rückblick halten, um jeden auch mitzunehmen, auch diejenigen, die heute uns hier besuchen und gerade heute erst in diese Serie einsteigen. In unserer ersten Predigtserie haben wir festgestellt, dass der Wille Gottes etwas ist, was nicht einfach so auf der Erde geschieht. Sondern wenn wir unsere Erde ganz ehrlich anschauen, die Menschheit anschauen, dann sehen wir eine riesengroße Ungerechtigkeit. Wir sehen, wie 1% der Reichen so viel besitzt wie 99% des Rests dieser Welt. Wir müssen erleben, dass täglich auf dieser Erde Menschen ermordet werden, Menschen unterdrückt werden. Wir schauen jetzt gerade ganz entsetzt nach Neuseeland, weil es ist schier unfassbar, was dort in dieser Stadt Christchurch geschehen ist. Auf der anderen Seite verdrängen wir, dass in ärmeren anderen Ländern das jede Woche geschieht. Jede Woche. Ständig und dauernd. Unsere Welt liegt im Argen. Der Apostel Johannes drückt es so, er sagt, die ganze Welt liegt im Einflussbereich einer bösen Macht. Also nicht der Wille Gottes, einfach nur, weil es einen souveränen Gott gibt. Und deswegen sind wir aufgerufen, durch unser Leben und durch unsere Gebete, das, was wir als Wille Gottes erkannt haben, in unsere Welt, auf diese Welt herabzubeten und zu sprechen und zu erklären und auch dementsprechend zu leben. Pastor Gabriel hat am letzten Sonntag uns herausgefordert, Gebet zu einem Lebensstil zu machen. Er hat uns herausgefordert, diese Kraft von Gewohnheit zu nutzen, damit wir in den schwachen Momenten von der Gewohnheit getragen werden. Und das hat mit Lebensstil zu tun. Und das hat mit Entscheidungen zu tun. Und das hat mit Veränderung zu tun. Wir sind ermutigt worden, dass wir vom Notfallbeter zum Gewohnheitsbeter werden. Und jetzt schauen wir heute mal das Thema zusammen an, ob es so etwas wie falsche oder richtige Gebete gibt. Das ist doch mal eine gute Frage, oder? Gibt es falsche oder gibt es richtige Gebete? Und da kommen wir mal erst in unsere allererste sogenannte, ich nenne sie mal Gebetsblockade. Die Gebetsblockade Nummer 1 ist nicht beten. Ja, es ist einfach, aber es ist tragisch auch. Und ich habe vor kurzem mal mit einem Fitnesstrainer gesprochen, in so einem Fitnesscenter. Und er hat mir gesagt, dass zwei Dinge verwundern ihn so arg. Gesagt, die eine Sache ist, er gibt sich unwahrscheinlich viel Mühe, mit den Leuten so einen Trainingsplan zu erarbeiten. Und schon nach ein paar Wochen scheint niemanden mehr dieser Trainingsplan zu interessieren. Jeder trainiert so, wie er das gerade für richtig hält. Das ist allerdings meist oft für den Körper nicht das Allerbeste. Aber was ihn noch mehr verwundert ist, dass da diese ganzen Leute, die auf der Liste sind, die zu diesem Fitnesscenter gehören, dass davon 70% gar nicht kommen. Und dass das sogar die Geschäftsmodell ist, weil das Fitnesscenter ist viel zu klein. Wenn alle kommen würden, könnten gar nicht alle trainieren. Das heißt, man rechnet schon mit dem inneren Schweinehund. Das ist schon im Plan inbegriffen. Das ist doch verrückt. Und sie bezahlen brav ihre Beiträge und die Sache ist am Rödeln und da es läuft, genau. Also unser erstes Thema ist, wir sind mittendrin, Gebete, die nie gesprochen worden sind, sind falsche Gebete, sind nicht existente Gebete. Und ehrlich gesagt, manche Christen, die hauen da nochmal so ein paar verstümmelte, hektische Sätze raus. Aber weißt du, das ist manchmal viel mehr ein Selbstgespräch als ein Gebet. Obwohl ich nichts gegen kurze Gebete habe. Ich glaube an kurze Gebete, ganz arg. Und ich glaube auch an den Herzensschrei. Wenn wir ins Alte Testament reinschauen und jedes Mal, wenn beim Volk Gottes steht und sie schrien zum Herrn, dann hören wir jedes Mal eine Reaktion von Gott. Gott rettete, Gott sandte einen Retter, Gott machte dies, machte das. Gott hört schon diesen ehrlichen Schrei. Das meine ich nicht. Aber wir haben manchmal Selbstgespräche und denken, es ist ein Gebet. Also Jakobus, damit ihr auch wisst, das war jetzt nicht meine Idee mit diesen nicht vorhandenen Gebeten. Jakobus sagt es und bringt es auf den Punkt. Jakobus 4, Vers 2. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Krass, wie einfach unsere Bibel ist. Und krass, wie vielleicht die Antwort auf das, was dir im Leben so sehr fehlt. Und ich spreche jetzt nicht von den Dingen, die man für Geld kaufen kann. Dass es vielleicht eine Überprüfung deines Gebetslebens lohnen würde. Und dann kommen wir zur zweiten Gebetsblockade. Die habe ich mal egoistisch beten genannt. Das ist ein echter Stolperstein und wir müssen uns fragen, was ist der Antrieb, was ist der Motor meines Betens? Geht es mir darum, dass ich momentan bestimmten Druck einfach kurz loswerden will oder ich möchte es mal so sagen, möchte ich, dass es Gott gut geht? Möchte ich, dass seine Sache in meinem Leben, durch mein Leben, in meiner Familie, in meiner Ehe, in meiner Schule sichtbar wird? Ist das der Motor oder ist es nur ich, mir, mich, mein? Manche Gebete, die sind vielleicht besser geeignet als Wunschzettel für den Weihnachtsmann, als für Gebete zu diesem mächtigen, heiligen, lebendigen Gott. Und da stoßen wir wieder an dieses Problem, was die Bibel das Fleisch nennt. Es gibt einen Anteil in unserer Person, die konnte Gott nicht entfernen, obwohl wir Kinder Gottes geworden sind. Weil sonst hätte er uns ganz um die Ecke bringen müssen. Das Fleisch ist so verwoben mit unserem Körper, das ist so verwoben mit unserer Persönlichkeit, dass wir lernen müssen, dieses Fleisch in seinem Tod zu lassen. Weil es nämlich mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben worden ist. Aber dieses Fleisch kommt uns immer wieder in die Quere und es kann sehr fromm rüberkommen, auch in den Gebeten. Weißt du, manchmal ist ein Grund, warum Gebete so zäh sind, so zäh wie diese schwarze Betonmasse, die wir brauchen, um die Dächer abzudecken, warum manche Gebete so zäh sind, weil sie aus dieser Wurzel des Egoismus eigentlich kommen. Und weißt du, manchmal sind Gebete, da stimmst du mit jemandem überein und es ist wie ein Raketenstart, dosch, und die Gebete gehen direkt wie die Raketen in den Himmel und du bist heiß und du bist aufgebaut und das kommt, wenn Menschen zusammenkommen, die Gottes Ehre, Gottes Absicht, Gottes Ziele in ihrem Leben suchen. Ein Gebetsleben, das um sich selbst dreht, wird wieder müde, wird wieder aufhören. Jakobus schreibt es uns ganz klar. Wir können es lesen im Wort Gottes, Jakobus 4, Vers 3. Und wenn ihr bittet, wird er euch doch nichts, habt ihr dieses Wort schon mal gehört, nichts geben, denn ihr verfolgt üble Absichten, es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Nichts. Oh, nichts ist ein bisschen wenig. Naja. Ja, dann kommen wir jetzt zu einer ganz krassen Gebetsbremse. Und diese Gebetsbremse betrifft nur die verheirateten Männer. Oh, okay, alle anderen können sich jetzt ganz entspannt zurücklehnen. Es gibt jetzt keine Herausforderung für dich. Du kannst durchatmen. Das war jetzt der Prediger heute Morgen schon so streng zu dir. Ganz entspannt. Und nur die Männer, die sollten jetzt vorne auf der Fußkante, auf der Stuhlkante sitzen. Die verheirateten Männer sind jetzt hier mal ganz krass angesprochen. Also ich könnte ja dann auch jetzt in die Wir-Form überwechseln, weil ich ja auch so einer bin. Ich bin jetzt ja schon 31 mit meiner Perle verheiratet. Und das ist auch gut so, würde ich mal sagen. Und der Grund, den ich jetzt gleich nennen werde, der blockiert unser Gebetsleben als Männer so sehr, als wenn unsere Handbremse voll durchgezogen ist und wir mit unserem Gebetsfahrzeug versuchen, irgendwo hinzukommen, und dann wundern wir uns, dass es unserem Gebetsleben anfängt zu stinken und zu qualmen, und dann wundern wir uns, dass es unter unserem Hinterteil heiß wird. Und was ist es jetzt? Also jetzt sind spätestens auch die weibliche Welt hier neugierig geworden. Und es wäre schon interessant, das zu wissen, finde ich jetzt mal so. Also gibt es eine Ursache, warum die Gebete von Ehemännern wie so Kometen in der Atmosphäre verglühen, bevor sie den Thron Gottes erreichen? Gibt es dafür eine Ursache? Und da müssen wir natürlich wieder in die Bibel schauen, immer in die Bibel, nur die Bibel. 1. Petrus 3, Vers 7. Entsprechend gilt für euch Männer. Zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Habt ihr das jetzt gerade gehört? Ganz große Ohren. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, jetzt kommt's, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. Also wer zu Hause rumrübelt und sich als Chef aufspielt, da zieht Gott die Handbremse voll durch, und dann wunderst du dich oder wunderst dich auch nicht, dass dann nichts mehr vorwärts geht, was Gebet angeht. Wir beantworten ja gerade, wenn das irgendjemand noch nicht gemerkt hat, die Frage, ob es richtiges oder falsches Gebet gibt. Bei ganz vielen Sportarten geht es darum, dass man einen Gegenstand in ein Ziel bringen muss. Wenn ihr euch mal kurz überlegt, ganz viele Sportarten. Es muss irgendwas irgendwo hingebracht werden, und irgendjemand anders verhindert es meistens dann. Die Legende der Trainer und Spieler Sepp Herberger, der hat es mal ganz einfach zusammengefasst. Er hat gesagt, das Runde muss in das Eckige. Also so einfach habe ich es jetzt auch schon lange nicht mehr gehört. Aber es geht darum, dass etwas ins Ziel rein muss. Also mein kleiner Sohn, der Finn, der hier immer im Rollstuhl unterwegs ist, der spielt jetzt ja Basketball, Rollstuhl. Und bei dem heißt jetzt nicht, das Runde muss in das Eckige, sondern das Runde muss in das Runde hinein. Und erst wenn dieser orangene Ball durch dieses Netz tropft, dann zählen die Punkte. Und so ist es auch beim Pfeil- und Bogenschießen oder beim Gewehrschießen. Man muss das Ziel treffen. Und bei unserem Gebet müssen wir den Willen Gottes treffen. Unser Gebet muss den Willen Gottes wollen und treffen. Weil Gott nur die Dinge erhören wird, die innerhalb seines Willens liegen. Wäre doch schade, wenn wir Energie und Zeit verschwenden würden für Gebete, die nicht gehört und erhört werden. Es geht um das Ziel. Beim Fußball von Kommentatoren hört man oft so, oh ja, die Mannschaft war richtig gut aufgestellt, der Spielergeist war da, die Kombinationen liefen, aber leider, am Schluss zählen die Tore. Was zählt? Das Ziel. Am Schluss zählt das Ziel. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns ein Bewusstsein entwickeln, wenn wir beten, dass wir im Willen Gottes beten. Der Johannes, der schreibt es ganz deutlich hier, 1. Johannes 5, 14 bis 15. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Hier musste ich mal die Elberfeld-Übersetzung bemühen, weil sie so klar ist hier und weil diese Worte so wichtig sind. Wissen, wissen, wenn wir wissen, haben. Und das sind so kraftvolle Aussagen. Und das Ganze beginnt mit diesem Wort Zuversicht. Und das kommt daher, weil wir in einer familiären Beziehung zu Gott sind. Das ist der Vers davor. Wenn wir an Christus Jesus glauben, dann sind wir Kinder Gottes. Dann sind wir Familie Gottes. Dann haben wir eine Freimütigkeit, eine Freiheit. Da kommen wir nicht irgendwie beschämt, sondern da kommen wir mit Freimütigkeit zu Gott, in seine Gegenwart, in seine Nähe, mit Zuversicht. Und dann jetzt zweimal dieses Wort wissen. Etwas wissen. Es reicht nicht. Ja? Wir sagen ja manchmal, ja, ich glaube schon, dass der heute noch kommt oder dass er jetzt noch kommt. Ich glaube schon. Oder ich hoffe jetzt, dass es diesmal beim Zahnarzt nicht so schlimm wird wie letztes Mal. Aber eigentlich wollen wir doch wissen. Stimmt's? Wir wollen wissen. Wissen ist so wichtig. Ja, wir sagen manchmal, das ist mir jetzt egal, was du mir alles so erzählst. Ich will es jetzt endlich wissen. Stimmt's? Ich will es wissen. Und Johannes gebraucht es auch. Und er sagt, wenn wir wissen, dass er uns hört, egal um was wir dann bitten. Wenn wir etwas in Übereinstimmung mit seinem Willen wissen, dann wissen wir, dass er uns hört. Du könntest jetzt schon gehen, tschüss, nein, bleib, aber du könntest hier mit tänzelnden Schritten rausgehen und sagen, ich habe was ganz, ganz Wichtiges gelernt, dass wenn ich im Willen Gottes bete, dann weiß ich, dass Gott mir zuhört. Dann weiß ich, dass Gott mich hört. Aber das Wunderbare ist, dieser Vers geht ja noch weiter. Es geht ja noch weiter. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Und da ist das zweite Wissen. Und dieses zweite Wissen berührt ganz stark die Dimension des Glaubens. Weil Glauben ist Wissen. Glauben ist ein Wissen von etwas, das man nicht sieht. Sag mal, nicht sieht. Nicht sieht. Glauben ist Wissen von etwas, das man nicht sieht. Sag mal, nicht sieht. Der Glaube greift schon zu. Der Glaube bettelt nicht. Der Glaube sagt Danke. Der Glaube weiß etwas, was noch nicht zu sehen ist. Die einzige Möglichkeit, um wirklich festzustellen, ob du für eine Sache, ein Thema wirklich Glauben hast, ist, indem du dir selbst zuhörst. Und zwar die nächsten Stunden, die nächsten Wochen, die nächsten Monate, vielleicht die nächsten Jahre. Dann wirst du genau wissen, ob du in dir diesen Beweis hast, ob du in dir dieses Fundament hast, was Glaube ist, oder ob das einfach vielleicht irgendwo im Bereich der Hoffnung und irgendwo anders angesiedelt ist. Wirst du nach Monaten immer noch sagen, weißt du, Freund XY, ich weiß nicht genau, wann das sichtbar wird, aber eins weiß ich, Gott hat es mir gegeben. Der Glaube weiß. Und er wird staunend sehen. Für mich ist das so befreiend. Ich habe oft so in dem ganzen Ding so eng drin, dann sind Leute gesagt, ja, ich habe dafür geglaubt und ich selber zu mir auch, ja, ich glaube das. Ja, wenn ich schon manche Gebete höre, Herr, schenke, dass ganz Deutschland errettet wird. Ja, toll. Ja, das betet er in einer Woche genau wieder und wieder. Denn Glauben, eine Nation gerettet wird, so einen inneren Beweis zu haben, das ist etwas, eine Dimension, das muss in dir wirklich gewachsen sein, das muss Substanz haben. Sonst ist es einfach auch ein gutes Gebet. Aber Glaube ist etwas anderes noch. Und du musst einfach sozusagen diesen Sprechtest über dich ergehen lassen und musst dir zuhören, wie du über bestimmte Themen redest, und dann weißt du, was in deinem Herzen wirklich lebt. Es gibt Beispiele von diesem zupackenden Glauben in der Bibel, und ich bin so froh, Jesus ist ja Gott auf dieser Welt, und deswegen, wenn Menschen zu Jesus geredet haben, könnte man übertragenen Sinn aus sagen, dass sie eigentlich gebetet haben. Sie haben nicht mit Gott gesprochen, was Gebet ist. Ich möchte uns zwei Beispiele von Glauben hier nochmal vor die Augen malen, um ein Verständnis und mehr ein Verständnis davon zu bekommen, was es bedeutet, im Glauben zu beten. Matthäus erzählt uns eine Geschichte von einer Frau, die 12 Jahre an extremen Blutungen litt. Sie hatte ihr ganzes Geld schon zu den Ärzten getragen. Und das Traurige und Krasse ist, wie es heißt dort in dem Bericht, es ist noch schlimmer geworden durch diese teuren Behandlungen. Die Frau war komplett am Ende, ausgestoßen von der Gesellschaft, und dann hört sie etwas. Jesus. Wir haben vorhin diesen Namen besungen. Sie hört, Jesus macht kranke Menschen gesund. Jetzt lesen wir etwas, in einem Evangelium steht es genauso wortwörtlich. Sie sprach zu sich selbst. Glaube spricht. Sie sprach zu sich selbst. Wenn ich nur die Quaste seines Gebetsmantels berühre, werde ich gesund sein. Und dann geschieht es. Sie berührt nicht mal Jesus an sich, sondern nur diesen Riemen an seinem Mantel, und das Wunder geschieht. Der Glaube dieser Frau hat eine göttliche Kraftquelle genommen, angezapft und in ihr Körper, in ihr Leben hinein transferiert. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Der Glaube kann sprechen, weil er schon den inneren Beweis im Herzen hat. Ich möchte noch ein Beispiel erzählen von einem römischen Hauptmann. Und dieser Hauptmann, der hat sich noch wenigstens echt um seine Mitarbeiter gekümmert. Der gefällt mir, guter Charakter. Einer von seinen Soldaten war krank. Und was macht er? Überleg mal, ein heidnischer, römischer Besatzungsmensch geht zu dem jüdischen Rabbiner Jesus wegen seinem Soldaten. Und er kommt zu Jesus und sagt, Jesus, kannst du meinen Diener gesund machen? Was macht Jesus? Was macht Jesus? Was sagt Jesus? Jesus sagt, okay, ich komme und mache ihn gesund. Es zeigt was über die Haltung von Jesus zu Ausländern, zu Besatzungspersonen oder sonst was. Er sagt, ja, ich komme, ich mache ihn gesund. Und dann sagt der Mann auf einmal etwas, nein. Nein, nein, komm nicht in meine Villa, ich bin komplett unwürdig. Aber pass mal auf, du sprichst jetzt ein Wort und dann ist mein Diener gesund. Und dann begründet er es, dann sagt er, weißt du Jesus, ich bin auch ein Befehlshaber. Wenn ich jemand einen Befehl gebe, dann weiß ich, dass er ausgeführt wird. Er sagt, Jesus, du bist auch ein Befehlshaber. Ich weiß, wenn du etwas sagst, dann geschieht es. Und so nebenbei erwähnt er noch Matthäus in seinem Evangelium, und zur selben Stunde war der Soldat gesund. Glaube, der zupackt. Gebet, das zugreift, weil es weiß, dass es im Willen Gottes ist. Jakobus schneidet uns wirklich jede Illusion ab. Jakobus 1, Vers 6. Er bitte aber um Glauben, ohne zu zweifeln. Denn wer zweifelt, gleicht den Wogen des Meeres, die vom Wind gepeitscht und dahin und dorthin getrieben werden. Ein solcher Mensch bildet sich ja nicht ein, er werde vom Herrn etwas empfangen. Etwas, irgendwas. Wir sind in 21 Tagen Gebet und Fasten im Push-Gebet. Das ist anhaltendes Gebet. Das ist Gebet, das dranbleibt. Wisst ihr, Gebet, das dranbleibt, ist dann ein Gebet, das dranbleibt, wenn es überzeugt ist, dass das Gebet, was wir beten, im Willen Gottes ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Gebete, unser Denken, unser Reden ausrichten und mit Gottes Willen in Übereinstimmung bringen. Und da geht es ganz stark in unseren Lebensstil rein. Und da gehe ich nochmal auf Gabys Predigt letzten Sonntag ein. Er hat uns da mitgenommen in diese schwerste Stunde von Jesus im Garten Gethsemane. Und da sehen wir, wie sehr er Mensch ist, weil er sagt vor seinem Gott: Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und das war sein Leben. Das war sein Wesen, Gott zu ehren, für Gott zu leben. Und dann konnte er in dieser Gewohnheit des Gebets auch in dieser schweren Stunde überwinden und konnte den Willen Gottes auf diese Erde bringen. Es geht darum, mit Gott in Übereinstimmung zu kommen. Wir müssen unsere Gebete synchronisieren mit Gottes Willen. Versteht ihr, was ich meine? Und dass wir da dranbleiben, deswegen haben wir diese genialen Push-Armbänder. Die könnt ihr übrigens erwerben an der Bar drüben. Und mit Getränk, ohne Getränk, Hauptsache Band und Hauptsache am Arm lassen. Und euch immer wieder daran erinnern, um was es in dieser Zeit, um diesen 21 Tagen Gebet und Fasten geht. Was meine ich mit synchronisieren? Das ist ja so ein technischer Begriff. Der kommt zum Beispiel im Getriebe vor. Das ist, wenn zwei Räder unterschiedlich schnell drehen. Ja, dann passen sie nicht zusammen. Es muss dann über eine Kupplung synchronisiert werden, sodass sie dann zusammen sich bewegen, zusammen in Bewegung. Dann kann man dann auch in den nächsten Gang schalten und solche Scherze. Naja, so ganz genau käme ich mich nicht aus, aber auf jeden Fall synchronisieren bedeutet, zwei unterschiedlich schnelle Uhren zum Beispiel oder Räder in Gleichklang zu bringen, in Übereinstimmung zu bringen. Und das ist unser Auftrag. Wenn wir unsere Gebete nicht für den Ofen beten wollen, sondern für den Himmel, müssen wir in Übereinstimmung sein mit dem, was Gott will. Und das bedeutet manchmal Synchronisation, bedeutet manchmal bei uns durchkreuzen lassen, bedeutet manchmal das Kreuz in unserem Leben zunehmen lassen. Kannst du zugeben, dass Gott vielleicht in einer anderen Geschwindigkeit ist als du? Dass Gott vielleicht in einem anderen Gang fährt gerade, dass Gottes Gedanken höher sind als deine Gedanken, dass seine Wege höher sind als deine Wege. Den Willen Gottes, oh weh, was machen wir jetzt? Wie können wir den Willen Gottes wissen? Diesen allgegenwärtigen, omnipotenten, unbegrenzten, allmächtigen, ewigen, weisen Gott, wie können wir seinen Willen kennen? Weißt du, alles, was nötig ist, alles, was nötig ist, damit du in deinem Leben das Reich Gottes in Kraft sehen kannst, steht in deinem Erbschein. Der hat 1500 Seiten, heißt die Bibel. Und dort offenbart sich Gott und alles, was er vorhat, alles, was du brauchst. Ich bin überzeugt, der Ratschluss Gottes ist so gigantisch, dass unsere Bibel nur ein klitzekleiner Bruchteil ist. Aber das ist alles, was Gott dir zugemutet hat, damit du wissen kannst, was Gottes Absicht ist. Paulus schreibt an die Römer, Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Es geht mehr um, nicht nur um Maßstäbe, es geht um die Denkform. Da ist von einer Gussform eigentlich die Rede, ursprünglich. Passt euch da nicht an, wie die Welt ist, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ich fasse nochmal zusammen. Gebet, das erhört wird, ist existent. Okay, verstehen wir schon. Gebet, was nicht da ist, ist ja nicht da. Existent, es ist nicht egoistisch. Es ist im Willen Gottes. Und es ist glaubensvoll. Sagen wir es mal zusammen. Gebet, das erhört wird, ist existent. Nicht egoistisch. Im Willen Gottes, glaubensvoll. Nochmal, Gebet, das erhört wird, ist existent, nicht egoistisch, im Willen Gottes, glaubensvoll. Persönlich glaube ich, dass es extrem wichtig ist, dass Gottes Wort in uns lebt und wir mit diesem Wort umgehen. Ich glaube, es gab keine Generation wie unsere Generation auf dieser ganzen Erde, die mit so viel Information umgehen muss, wie unsere Generation heute. Nie vorher. Wenn du es vergleichst mit einem Bauern im 15. Jahrhundert, was heute ein moderner Mensch verarbeiten muss in seinen Synapsen, in seinem Denken, in einer Woche, das entspricht vielleicht wie 10 Jahre des Lebens dieses Bauers. Und deswegen glaube ich, dass keine Generation mehr die Bibel lesen muss wie unsere Generation. Damit dein ganzes Denken, dein ganzes Sein immer mehr von dieser Wahrheit durchdrungen wird. Und wenn du immer mehr anfängst zu denken, wie Gott denkt, dann sind auch deine Gebete immer mehr so, wie Gott denkt. Ich habe für mich persönlich gemerkt, dass in den letzten Monaten, wo ich mehr die Bibel gelesen habe, als ich lese sowieso viel die Bibel, aber jetzt mir ist nach dem ersten Gottesdienst was gekommen. Ich sage, na klar, ihr denkt jetzt, ich bin Pastor, ich muss die Bibel lesen und dann schaltet ihr schon ab. Aber ich lese die Bibel, bevor ich zur Arbeit gehe, okay? Also ich meine jetzt das Private, das, was du auch machen kannst. Okay? Dieses Bibellesen. Und ich habe gemerkt, etwas, was ich mir lange gewünscht habe und jetzt passiert es regelmäßig, dass in meinen Träumen ich geistliche Dinge träume und erlebe. Ich habe so viel komisches Zeug in meinen Träumen gehabt, das ist total verschwendete Zeit, habe ich ja oft zu Gott gesagt. Da ich so, Gott, kannst du nicht mal nachts anständig mit mir reden und mir Sachen zeigen? Aber nein, da war diese aufgewühlte Seele mit ihren ganzen Ängsten und mit ihren ganzen Themen und all diese Themen. Und jetzt merke ich immer mehr. Ich wache manchmal auf oder ich bin im Halbschlaf und bete in dieser neuen Sprache mit Gott. Kämpfe um geistliche Themen und Gedanken und denke, huch, was ist anders geworden? Ich glaube, es ist einfach, weil das Wort Gottes immer mehr in mir Platz hat. Ich weiß jetzt nicht, wie geübt du bist im Gebet, vielleicht besuchst du uns heute. Ich will einfach mal jetzt so ein kleines Experiment machen. Wir sind in der Kirche, dürfen wir beten, oder? Ja, und dass wir jetzt einfach uns einen Moment Zeit nehmen und dass du einfach ein stilles Gebet, dein Gebet zu Gott sprichst. Das muss nur du und Gott hören. Und dass du dir jetzt mal überlegst, was ist der Ort, an dem ich mich am liebsten aufhalte? Und dann betest du, dass dort das Reich Gottes sichtbar und zunimmt. Frieden, Freude und echte Gerechtigkeit. Dann überlegst du dir, mit welchem Menschen bin ich am allerliebsten zusammen auf dieser Welt? Und dann betest du mal für diesen Menschen all das, was du schon erkannt und gesehen hast, von dem, was der Wille Gottes ist für uns. Sprichst es einfach mal rein in diesen Menschen. Lass uns einfach mal so floaten, fließen mit den Plänen und Absichten Gottes. Das Reich Gottes ist Friede und ist Freude und ist Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Lass uns beten.